Die Jünger haben ein Date mit Jesus. Sie haben eine Verabredung. Alles, was sie wissen, ist, wir sehen uns dann dort. Das hat Jesus ihnen gesagt. Das ist alles, was sie haben. Sie haben nicht mehr Informationen. Geht nach Galiläa, hat er noch gesagt. Also zumindest eine grobe Richtung hat er ihnen vorgegeben. Und das Versprechen, dass sie ihn da wieder treffen werden. Also zumindest das wissen sie. Sie werden ihn in Galiläa wieder sehen. Aber wo sollen sie genau sein? Und wann sollen sie genau dort sein? Also zumindest ein grober Zeitraum wäre doch irgendwie geschickt gewesen. Wir würden das heute erwarten, wenn wir uns mit jemand verabreden. Ja, dann macht man natürlich aus einen genauen Ort, möglichst genau und natürlich auch einen Zeitpunkt, dass man sich darauf einstellen kann, dass man parat ist, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Fleck ist. Und selbst wenn man dann dort ist, zur richtigen Zeit, dann geht es den allermeisten von euch, da wette ich, geht es dann so, dass man das Handy rausholt, Smartphone, dann tippt man ein, so Sätze wie, ich bin jetzt da, wo bist du? Oder wie lange brauchst du noch? Oder wenn man selber sich ein bisschen verspätet, dann schreibt man eine kurze Textnachricht, ja, ich brauche noch 10 Minuten oder so, bleib entspannt, ich komme schon noch, irgendwie sowas. Ich habe sogar auch erlebt schon mal bei einem Treffen, das fand ich ganz besonders cool, da hat sich auch jemand ein bisschen verspätet und dann hat er mir Live-Daten von seinem Standort geschickt. Also ich konnte quasi auf meinem Handy gucken, wo derjenige gerade ist und wie weit es noch ist bis zu mir. Und dann wusste ich genau, ah ja gut, es braucht noch ein bisschen, ich kann ganz entspannt warten und wir treffen uns dann da, weil ich wusste dann, wo ich. Faszinierend, was da heutzutage alles möglich ist und auch echt praktisch bei solchen Treffen, dass man sich da unterwegs noch quasi genau verabreden kann. So geht's den Jüngern damals nicht, denn Jesus hat ihnen nur gesagt, geht nach Galiläa, wir treffen uns dann dort. Als ich ein bisschen nachfühlen wollte, wie sich die Jünger da mit dem unkonkreten Treffpunkt, mit diesem Date, von dem man gar nicht genau weiß, wann es stattfinden wird, wie die damit umgehen, da habe ich mich erinnert an Erlebnisse, die ich in meiner Studentenzeit öfters erlebt habe. Das ist schon ein paar Jahre her. Da bin ich nämlich öfters per Mitfahrzentrale gefahren. Und das war zu der Zeit, als ich Student war, schon kein so ein Häusle mehr. Man sieht es in Tübingen, gibt es glaube ich noch so ein Häusle. Ich glaube gar nicht mehr aktiv. Das war bei mir damals schon per Telefon, dass man sich da oder per Webseite, dass man sich da eintragen konnte und dann eine Verabredung ausgemacht hat. Und dann muss man sich irgendwo treffen und dann ist man miteinander irgendwo hingefahren. Man ist mitgenommen worden. Aber meistens wusste man den Zeitpunkt nicht so ganz genau. Also man ist dann dort irgendwo hingefahren und dann wusste man nicht, ob der andere im Stau gestanden ist oder wann der letztlich kommt und dann musste man da warten. Und solche Zeiten haben vielleicht viele von euch auch schon erlebt. Dann hockt man da auf irgendwelchen Parkplätzen vor Bahnhöfen rum und wartet und weiß nicht, wie lange man warten muss. Und es macht einen nervös, wenn man nicht weiß, wie lange man warten muss. Und vor allem, wenn man den Ort gar nicht kennt, den Parkplatz bei dem Bahnhof oder irgendwo an der Autobahn auffahrt, dann weiß man gar nicht, ist man am richtigen Fleck. Steht man da und dann guckt man jedes Auto an, das da reinfährt. Man könnte es ja verpassen. Manchmal war ich so mutig und bin geschwind mal weggegangen und habe mir einen Kaffee geholt. Aber das war höchst riskant, weil es könnte ja sein, dass genau in der Zeit dann jemand kommt und wir uns dann verpassen und die Verabredung eben nicht funktioniert. Und ich kenne das noch, dass je länger man da hat warten müssen und eben nicht wusste, kommt er jetzt noch, kommt er nicht mehr, da wird man unruhig, da wird man nervös, da habe ich manchmal an mir zweifelt, ob ich die Verabredung noch richtig im Kopf gehabt habe, ob ich am richtigen Fleck bin, ob das die richtige Zeit war. Es ist ganz schön ungewiss, so ein Gefühl. Ich bin sicher, manche von euch kennen das noch. Die Grundlage dafür, dass man sowas hat, ist, dass man da hingeht und dann wartet, ist das, dass man mit dem Vertrauen hingeht, dass es dann schon klappt. Also man fährt da hin, man hat sich ja verabredet und dann geht man davon aus, naja, man wird sich schon irgendwie finden. Und es wird schon irgendwann dann mal jemand kommen, auch wenn man nicht genau weiß, wann. Auch wenn man nichts bekommt, kein Hinweis, keine Information, die einen irgendwie beruhigt, die einem Sicherheit gibt. Und mir ist so aufgefallen im Nachdenken, dass wir das heute immer weniger haben, solche Situationen. Ja, heutzutage kriegen wir immer irgendwie im Während noch eine Information, die uns irgendwie Ruhe gibt. Ohne solche Informationen werden wir aber auch gleichzeitig immer unruhiger, immer hippeliger, immer unsicherer. Wir werden vielleicht manche auch gereizt, wenn man gar keine Information hat, wenn man gar nicht weiß, wie lange man noch warten muss. Also das, dass man so auf sich eine Zusage verlassen muss, dass das Treffen schon irgendwann stattfinden wird und dann warten zu können. Diese Grundhaltung, die haben wir so ein bisschen verloren, glaube ich, im Smartphone-Zeitalter, weil wir davon ausgehen, dass wir immer auch aktuelle Infos kriegen können. Ist aber eigentlich gar nicht so gut, wenn wir das ganz verlieren. Das ist ja geschickt beim Treffen von einer Mitfahrgelegenheit, dass man das heute so geschickt organisieren kann, dass man kurzfristige Infos kriegt, die einen dann beruhigen, die mir dann sagen, ob ich noch einen Kaffee trinken gehen kann oder eben nicht. Da ist es praktisch. Aber in allem, was zum Beispiel so ein Umgang mit so einer Pandemie mit sich bringt, da merken wir, dass es gar nicht so gut ist, wenn man das verlernt hat, weil da hat man nämlich auch keine Informationen. Da geht es uns ja ganz ähnlich. Wir wollen am besten schon am Anfang von den Ferien wissen, wie es danach weitergeht. Weil man möchte ja planen, man möchte sich darauf einstellen. Man möchte ja wissen, was kommt. Oder am allerliebsten würden wir ja gern wissen, wie lang geht eigentlich dieses ganze Pandemie-Dings noch? Wie lang gehen die Einschränkungen noch? Wann kann man endlich wieder die Sachen machen, die gerade nicht gehen? Es würde uns doch helfen, wenn wir einen Zeitpunkt hätten, wo wir wüssten, okay, dann ist alles vorbei. Dann geht's wieder. Dann kann ich wieder einen Geburtstag planen. Kann ich eine Hochzeit feiern, was auch immer. Das Ungewisse, dass wir nicht wissen, wann das soweit ist, das macht uns mürbe. Das macht uns ungeduldig. Das macht manche von uns mittlerweile auch gereizt. Unsere Geduld ist irgendwann überstrapaziert. Wir brauchen Informationen. Das wird uns helfen. Und dieses Abwarten, ohne zu wissen, wie lange man warten muss, diese Gelassenheit, die haben wir uns, glaube ich, ein bisschen abtrainiert. Das wäre jetzt eine wertvolle Hilfe in Pandemiezeiten. Oder es ist für denjenigen eine wertvolle Hilfe, der das hat, der gelassen bleiben kann. Genau das Gefühl ist es, was Jesus seinen Jüngern zumutet. Denn er gibt ihnen eben keinen ganz genauen Zeitpunkt, wann er sie trifft. Er sagt nicht mehr als, wir sehen uns dann in Galiläa irgendwann, ohne genauen Zeitpunkt. Nur, dass sie ihn wieder treffen werden. Das ist eine Zusage, die ist zwar nicht präzise, aber offensichtlich reicht sie den Jüngern aus, dass sie darauf vertrauen, ja, das wird passieren, er wird uns finden, er wird uns begegnen. Der Auferstandene hat uns das versprochen und dann ist es was wert. Das ist ungefähr so viel wert, wie wenn wir heute sagen können, ja, wir sind sicher, irgendwann werden wir auch zum Gottesdienst wieder alle zusammenkommen dürfen. Wir werden Feste feiern dürfen, wir werden Jungscharen wieder abhalten dürfen, wir werden Chorproben machen dürfen. Es ist gut, dass wir das wissen, dass wir das wieder können. Und es reicht uns hoffentlich als Perspektive im Moment für das Gemeindeleben, oder? Reicht es dir als Perspektive? Naja, es muss uns gerade reichen. Weil wir haben nicht mehr als diese Hoffnung. Wir wissen eben nicht genau, wann das wieder sein wird, wann wir die Jungscharen wieder öffnen können, wann wir wieder zur Chorprobe zusammen können. Die Jünger haben auch nicht mehr. Die gehen und machen sich auf den Weg von Jerusalem nach Galiläa und sie vertrauen drauf, er wird uns schon finden. In dem Vertrauen gehen sie los. Vielleicht erinnern sie sich unterwegs auch, dass Jesus beim Abendmahl schon angekündigt hat, das war da so ein bisschen ein beiläufiger Satz, wenn ich aber auferstanden bin, dann will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Das hat er da gesagt, in Matthäus 26 steht es, kann man nachlesen. Jetzt wird aber erst im Nachhinein richtig klar, was Jesus damit gemeint hat oder was da für eine Verheißung drinsteckt. Nämlich, dass er vorausgeht nach Galiläa als Auferstandener. Das heißt ja, er ist schon dort. Also wenn die Jünger noch auf dem Weg dorthin sind, ist Jesus schon dort. Wenn sie dort ankommen, ist er schon da. Er geht voraus. Er kommt nicht erst dann dorthin, wenn sie ihn sehen werden, sondern er ist schon da. Das kann ein beruhigender, ein motivierender Gedanke sein, wenn man selber noch auf dem Weg ist zu einem Treffen mit Jesus. Und wenn man auch gerade eben nicht genau weiß, wann das stattfinden wird. Jesus ist schon da. Und dann kommen sie an. Sie kommen an in Galiläa, laufen dort hoch. Sie gehen an den See Genezareth. Weil sie ja gar nicht genau wissen, wo sie sonst hingehen sollen. Sie sind in Galiläa. Und dann gehen sie als allererstes an den See Genezareth. Sie gehen dorthin, wo sie zu Hause waren. Sie gehen heim. Sie kommen in ihre Heimat. Für manche von den Jüngern war das die Heimat. Simon Petrus und sein Bruder Andreas, die waren Fischer am See Genezareth. Die beiden Söhne vom Zebedäus, Johannes und Jakobus, die waren auch Fischer am See Genezareth. Der Nathanael kommt aus Kana, der Thomas kommt auch aus Kana. Das ist zwar nicht direkt am See Genezareth, aber es ist auch in Galiläa, nicht weit weg. Die sind auch dabei. Und was machen die Jünger, als sie dann dort ankommen in Galiläa? Weil sie eben nicht genau wissen, wann Jesus sie treffen wird. Sie gehen fischen. Sie machen das, was sie vorher auch gemacht haben. Johannes 21 erzählt davon. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das ist der See Genezareth, ein anderer Name dafür. Das geschah folgendermaßen. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Also zu siebt sind sie da am See. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Die anderen meinten, wir kommen mit. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Die Jünger gehen zurück in ihren Alltag. Nach Ostern geht für sie der Alltag wieder los. Für manche von euch ist auch diese Woche nach Ostern der Alltag wieder losgegangen. Für manche ist es sogar noch ein bisschen enger geworden, der Alltag. Die, die in Quarantäne sind und von dort zugucken, die haben vielleicht einen ganz neuen Art von Alltag, wo man sich noch viel, dass sich vielleicht ein wenig anfühlt, als wären wir gemeinsam auf so einem Fischerboot eingepfercht. Für manche kommt der Alltag jetzt auch erst am kommenden Montag wieder. Die Jünger erleben Alltag nach den Ostererlebnissen. Sie setzen sich nicht einfach an den See und drehen Däumchen und warten mal, bis Jesus kommt. Sie gehen auch nicht in die Synagoge und warten dort auf die Jesusbegegnung, weil das ja ein Ort ist, wo das passieren könnte. Sie halten kein Fastenritual ab. Sie ziehen sich nicht in ihre religiöse Blase zurück. Sie ziehen sich auch nicht mal festlich an, putzen sich nicht raus für diese Begegnung mit Jesus, sondern was machen sie? Sie gehen zurück in den Alltag. So wie wir. Man kann sagen, Alltag ist das, was wir tun, während wir darauf warten, dass Jesus uns begegnet. Wir haben diese Zusage, dass Jesus uns begegnet. Wir wissen nicht genau wann. In der Zwischenzeit ist Alltag. Am Anfang ist das sogar richtig spannend für die Jünger. Ja, zurückkommen in den Alltag, mal wieder endlich nachts rausfahren, die Netze auswerfen, Routine. Es hilft, wenn man ungewiss warten muss. Was Routiniertes, Alltag kann helfen. Aber dann wird der Alltag eben auch frustrierend, weil das eben Alltag auch ist. Und sie fangen nichts und sie kommen mit leeren Händen am nächsten Morgen zurück. Und solche leeren Netze, wie es die Jünger damals hatten, das haben wir im übertragenen Sinn bei uns im Alltag ja manchmal auch. Vielleicht hast du das auch, obwohl wir keine Fischer sind. Da hat was nicht geklappt. Da gab es eine Auseinandersetzung mit Mitarbeitern in deiner Firma oder mit dem Chef. Oder vielleicht bist du selber unzufrieden mit was, weil irgendwas überhaupt nicht vorwärts geht, ein Projekt irgendwie stecken geblieben ist oder ein Lebensziel sich nicht erfüllt. Leere Netze gibt's bei uns im Leben auch. Alltagsfrust gibt's bei uns im Leben auch. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Glaubensleben. Da gibt's nämlich manchmal auch solche Zeiten, wo man vom Auferstandenen weit und breit nichts erlebt. Wo nicht alles super läuft, wo man sich vielleicht irgendwie von Gott vergessen vorkommt oder wo man denkt, ach, in meinem Glaubensleben tut sich irgendwie gar nichts. Irgendwie geht da nichts voran. Entwickelt sich nichts. Dann sagt man zu Gott, ja, ich bin doch da. Begegne mir doch. Was kann ich denn tun, dass du mir begegnest? Sag mir doch was, gib mir doch eine Information, gib mir doch eine Hilfe, die mir weiterhilft in dieser Zeit, wo so, ja, die so dürr ist. Solche Zeiten gibt's im Glauben, wo wir geduldig, ohne konkrete Infos auf die Begegnung mit Jesus warten. Und das ist gar nicht so leicht, darauf zu warten. Da wird man manchmal auch im Glauben vielleicht nervös, vielleicht ungeduldig oder vielleicht fängt man auch das Zweifeln an. Mache ich irgendwas falsch im Glauben? Müsste ich mehr beten? Müsste ich mehr Bibel lesen? Das sind ja alles gute Dinge, aber ich würde sagen, das sind keine guten Dinge, um die geistliche Ungeduld irgendwie in den Griff bekommen zu wollen. Stattdessen haben wir gerade für diese Zeiten, da wo der Auferstandene irgendwie sogar greifbar ist im Alltag, da wo wir auf ihn warten, und letztlich ist unser ganzes christliches Leben ein Warten auf eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Ja, er hat uns ja gesagt, er wird wiederkommen in diese Welt, ohne zu sagen, wann das genau sein wird. Wir warten in unserer ganzen christlichen Existenz drauf, dass er kommt, und wissen es nicht genau. Und genau für diese Situation haben wir diese Geschichte. Genau für diese Situation geht es nämlich weiter. Denn genau da, im Alltag, da wo die Jünger jetzt sind, im Alltäglichen, mit all seinem Frust, genau da begegnet ihnen Jesus. Ich blende uns mal ein, wie die Geschichte weitergeht. Beim Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen. Doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu, Kinder, habt ihr etwas gefangen? Sie antworteten, nein. Da sagte er, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die anderen blieben beim Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Sie waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen ebenso den Fisch. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war. Mitten im Alltag ist sie also da, die Begegnung, endlich. Es braucht ein bisschen, bis die Jünger den auferstandenen Jesus an diesem Morgen erkennen. Er ist schon lang da, noch während sie sich beschäftigen mit ihren leeren Netzen, mit ihrem Misserfolg von der Nacht, sieht er sie schon von Weitem. Und sie sehen ihn auch schon von Weitem, aber sie erkennen ihn in ihrer Alltagserfahrung, in ihrer Enttäuschung nicht so richtig. Und vielleicht war es auch einfach nur neblig an diesem Morgen am See Genezareth, wie auch immer. Sie brauchen auf jeden Fall Zeichen, die ihnen Hinweise darauf geben, dass der Auferstandene da ist. Dass Jesus ihnen ganz nahe ist. Dass er in ihren Alltag hineinkommt. Liebe Gemeinde, als ich damals auf Parkplätzen gewartet habe, bis derjenige kommt, der mich mitnimmt, da habe ich auch Erkennungszeichen gesucht. Da habe ich manchmal, bei jedem Auto, das da vorbeigefahren ist, habe ich natürlich genau geguckt, ist das das Modell, auf das ich warte? Ist das die Farbe, die da beschrieben ist? Passt es zu der Beschreibung? Könnte die Person, die drin sitzt, ungefähr in dem Alter sein, von dem, auf den ich warte? Hat das Nummernschild, den entsprechenden Buchstaben drauf? Man sucht sich seine Erkennungszeichen. Hält der Fahrer vielleicht sogar nach mir Ausschau? Es war gut, solche Erkennungszeichen zu haben, weil dann war klar, ja, jetzt ist es soweit, jetzt kommt dieses Treffen. Die Jünger brauchen sowas auch, Erkennungszeichen. Und in unserer Geschichte stecken so viele Erkennungszeichen drin. Und die können auch für uns heute Erkennungszeichen sein, wo wir den Auferstandenen in unserem Leben entdecken können. Merkmale, die einem die Gewissheit geben, ja, Jesus ist schon da. Er ist vorausgegangen. Er ist, da, wo ich Alltag lebe, ist er als Auferstandener schon da. Und deshalb schauen wir mal in diese Geschichte noch mal ein bisschen genauer rein. Was gibt's da für Erkennungszeichen? Und vielleicht tragen wir es einfach auch mal zusammen. Vielleicht ist auch was aufgefallen, was an Erkennungszeichen da auch für uns wertvoll werden könnte. Ich habe ein paar mal als Vorschlag. Zum einen, dass sie ein Wunder erleben. Ja, jetzt stehen die Jünger, sind da mit ihren leeren Netzen, dann sagt der Mann am Ufer, sie sollen es zur rechten Seite nochmal auswerfen und dann auf einmal haben sie ganz viele Fische in ihrem Netz drin. Das ist ein Wunder. Manchmal schenkt Jesus Wunderbares. Wunder sind Überraschungsmomente Gottes, die uns auf ihn hinweisen, die uns zeigen, dass er da ist. Und in dem, was uns beeindruckt, was uns überwältigt, was uns Wunderbares geschenkt ist, da haben wir Erkennungszeichen, dass der Auferstandene für uns da ist. Ich bin sicher, du hast auch schon wunderbare Dinge erlebt, die dir Hinweis gewesen sind auf Gott. Für mich waren das manchmal schon Landschaften oder bestimmte Momente, die für mich so eindrücklich waren, dass für mich gleichzeitig irgendwie spürbar war, ja, das hat Gott jetzt für mich gemacht. Er beschenkt mich gerade. Er gibt mir gerade was Wunderbares. Er zeigt sich mir auf diese Weise. Oder manchmal sind es vielleicht auch Lieder oder irgendwann ein bestimmter Moment, der einem die ganze Größe Gottes zeigt. Ein Erkennungszeichen, das man nicht nur auf dem See Genezareth bekommt, sondern auch im Alltag. Wunderbare Dinge zeigen uns, Gott ist da. Vielleicht muss es aber auch gar nicht so spektakulär sein. Jesus gibt den Jüngern an diesem Morgen einfach nur Fische. Er beschenkt sie mit dem, was sie brauchen. Sie sind ja rausgefahren, um Fische zu fangen. Nicht unbedingt, um ein Wunder zu erleben, sondern um Fische zu fangen. Gott beschenkt mit den Dingen, die wir einfach brauchen. Ganz alltäglich. Du hast auch solche Dinge in deinem Leben. Du hast Menschen in deinem Leben. Du hast ein Umfeld. Du hast eine Heimat. Du bist versorgt mit Lebensmitteln. Du bist versorgt mit Medizin. Du kriegst jeden Tag neue Kraft. Du kriegst jeden Tag neuen Grund zur Freude. Jeden Morgen kannst du eigentlich neu entdecken, wie Gott dich beschenkt. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor. Das haben wir gerade vorher gesungen. Gott schenkt jeden Tag eine neue Perspektive, schenkt uns neue Zeit, schenkt uns mehr Leben. Und auch das schon kann ein Hinweis darauf sein, dass Gott da ist. Er beschenkt uns, er versorgt uns. Oder ein weiteres Erkennungszeichen, ist eigentlich das gleiche in der Geschichte, aber ein bisschen anders angeschaut. Die Jünger fangen ja erst nichts. Und es kann natürlich sein, dass es öfters mal vorkommt als Jünger, ja, auf dem See Genezareth, dass man da nichts fängt. Aber dann werfen sie das Netz nochmal auf der rechten Seite raus und auf einmal fangen sie ganz viel. Das müsste doch eigentlich zumindest dem Petrus und dem Andreas bekannt vorkommen. Und ich bin sicher, manchen von euch ist diese Geschichte auch bekannt vorkommen, weil die im Lukas-Evangelium in Kapitel 5 ganz am Anfang ja auch schon mal so ähnlich steht, ja, dass Jesus bei der Berufung von Petrus eben auch so einen wundersamen Fischfang geschenkt hat. Ich finde es interessant, dass Jesus ein Erkennungszeichen gibt. Er hätte sich ja auf andere Art und Weise dem Petrus zu erkennen gegeben, aber er schenkt ihm genau das, was er schon mal erlebt hat mit ihm. Und manchmal sind Erinnerungen an frühere Erlebnisse, die wir mit Jesus haben, auch Erkennungszeichen dafür, dass er jetzt da ist. Vielleicht hast du in deinem Leben Momente, wo du dich daran erinnerst, an Dinge, die du mit Jesus erlebt hast, und die sind dir jetzt ein Zeichen, dass Gott bei dir ist. Vielleicht hast du Orte, wo du ein Erlebnis mit Jesus hattest, und jedes Mal, wenn du da hingehst, dann ist dir auch jetzt ein Zeichen, ja, auch jetzt ist Gott für mich da. Vielleicht gerade auch in so einer Durststreckenzeit. Vielleicht hast du deine Konfirmationsurkunde in deinem Schlafzimmer an der Wand hängen, mit einem Denkspruch drauf und einem schönen Bild. Und jeden Morgen, wenn du aufstehst, dann guckst du es an und kannst dich daran erinnern, dass du konfirmiert bist, dass du Ja gesagt hast zu Gott, dass du ein Erlebnis mit Gott hast, dass er auch jetzt noch bei dir ist. Finde ich so wertvoll, wenn man diese Urkunde irgendwo in seinem Alltag aufhängt, wo sie einem begegnet. Manchmal reichen so Kleinigkeiten. Vielleicht hast du irgendwo einen kleinen Gegenstand rumstehen, irgendwo am Spiegel was hängen oder in deiner Wohnung was, das dich erinnert an ein Erlebnis mit Jesus und das dir jetzt ein Erkennungszeichen ist. Ja, der Auferstandene ist da. Das kann dich jetzt gewiss machen. Der Petrus erlebt sowas. Ja, und eigentlich könnte er sich daran erinnern und überraschenderweise schnallt er es aber nicht. Ich weiß nicht, ob er an dem Morgen noch ein bisschen verpeilt war oder ob er einfach nicht dran gedacht hat. Aber Petrus, für den sind die vielen Fische im Netz noch nicht unbedingt ein Hinweis drauf, an dem er Jesus erkennen kann. Vielleicht waren ihm auch die Augen ein bisschen geblendet, so wie bei den Emmaus-Jüngern, ja, dass die es auch nicht gleich erkannt haben. Aber der Johannes, der Lieblingsjünger, für den ist das ein Erkennungszeichen, das ihm klar macht, das muss Jesus sein, der da am Ufer steht. Und das sagt er dann auch. Er sagt dem Petrus nämlich, es ist der Herr. Und für den Petrus wird dieser Satz von Johannes, es ist der Herr, das ist das, was ihm die Augen öffnet. Das ist sein Erkennungszeichen. Ein Zeugnis von jemand anderem. Auch das kann ein Zeichen für dich sein. Wenn jemand dir erzählt, was er mit Gott erlebt, kann das für dich ein Erkennungszeichen sein. Ja, Gott ist da, auch bei mir, auch in meinem Leben. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir einander davon erzählen, was wir erleben mit Gott. Weil das für andere ein Erkennungszeichen sein kann, dass der Auferstandene da ist. Ein Augenöffner kann das sein. Wenn wir erzählen, wo ein Gebet erhört worden ist, wo wir Bewahrung erfahren haben. Wenn wir erzählen, wie man auch in den Pandemiezeiten Gott erleben kann, dass der Auferstandene da ist. Das kann so wertvoll sein, einander Zeugnis zu geben. Ein Erkennungsmerkmal für jemand anderen. Also steckt einiges drin in der Geschichte. Ein letztes habe ich noch. Ein Hinweis auf den Auferstandenen, nämlich die Berufung, dass der Auftrag an die Jünger bestätigt wird. Jesus hat ja diese Jünger am selben See damals berufen. Er hat sie berufen, Menschenfischer zu sein. Und die Berufung wird jetzt in diesem Erlebnis nach der Auferstehung nochmal bekräftigt, nochmal konkret. Jetzt geht sie eigentlich erst so richtig los. Das steckt in der Geschichte drin, auch in dem, dass da drin erzählt wird, dass es 153 Fische sind, die da in diesem Netz sind. Das ist ja auch schon erstaunlich. Ja? Warum erzählt uns der Johannes das? Will uns damit sagen, dass der Petrus ganz genau war und nach jedem Fischfang ganz genau nachgezählt hat, wie viele Fische da in seinem Netz waren? Glaube ich nicht. Nee, diese Zahl 153 hat eine tiefere Bedeutung. Der Hieronymus hat es mal erklärt und davon ausgehend ist es die Erklärung, die für viele oder für die meisten eigentlich am verständlichsten ist. Der hat nämlich damals gesagt, dass 153 die Zahl war. So viele Fischarten waren damals bekannt. Und dann bekommt diese Zahl auf einmal eine Bedeutung. Die Menschenfischer sollen alle fischen. Allen Menschen soll das Evangelium verkündet werden. Und dann gibt es da noch gleich noch eine Zusage gleich mit, denn es in der Geschichte steht drin, dieses Netz, das so voll ist von Fischen, zerreißt nicht. Das ist übrigens ein Unterschied zu dem, was in der ersten Geschichte passiert, in Lukas 5, da zerreißt das Netz. Jetzt, als die Berufung bestätigt wird, zerreißt das Netz nicht. Wenn Menschen eingeladen werden in die Gemeinschaft, in die Gemeinde Jesu, dann zerreißt es nicht. Dann wird es eine große Gemeinschaft, die zusammenhält. Für die Jünger wird die Erinnerung an die Berufung, die Bestätigung ihrer Berufung ein Erkennungszeichen, dass der Auferstandene da ist. Und vielleicht kann es das für dich auch sein. Wenn du eine Berufung für dich in deinem Leben erkannt hast, wenn du weißt, was Gott mit dir vorhat, wenn du weißt, wozu er dich geschaffen hat, wozu er dich befähigt hat, wozu er dich beauftragt hat. Und es kann was ganz Individuelles sein, ja, ob das ein Ehrenamt ist, wo du sagst, jawohl, da lebe ich meine Berufung. Oder ob das deine Rolle ist als Mutter oder Vater oder als Seelsorger oder als Freundin, weil du gut zuhören kannst oder was auch immer. Deine Berufung kann dein Erkennungszeichen sein, dass Jesus als auferstandener Christus bei dir ist. Mach dir das bewusst, wozu du berufen bist und erkenne daran den Auferstandenen. Es kann Geduld fordern, wenn wir nicht wissen, wo und wann uns der Auferstandene begegnet. Aber du darfst in deinen Alltag mitnehmen, von Ostern her, er ist schon längst da. Auch wenn du ihn gerade im Trubel deines Alltags oder vielleicht weil du eine Enttäuschung hinter dir hast, weil du eine schwere Nacht hinter dir hast, ihn nicht entdecken kannst. Was du heute mitnehmen darfst aus dieser Geschichte ist, das Vertrau darauf, dass er dich findet. Sei gelassen. Werd nicht nervös deswegen. Sei dir sicher, dass er dir Zeichen gibt, an denen du ihn erkennen kannst. Denn es tut der Auferstandene, er gibt sich zu erkennen. Und ganz am Ende von unserer Geschichte, da frühstücken die Jünger miteinander. Ohne Kaffee, ohne Ei, ohne frisch gepressten Orangensaft. Aber das ist auch eine Aussicht für unseren Alltag nach Ostern. Jesus ist da, er schenkt uns Gemeinschaft, die gut für uns ist. Er kommt an einem Zeitpunkt, der gut für uns ist und tritt ganz persönlich in unser Leben. Und auch wenn für mich jetzt Fischbrötchen als Frühstück schon ganz schön herausfordernd wäre. Also ich habe es euch ja erzählt von Fisch in den Philippinen als Frühstück. Egal, entscheidend ist, der Auferstandene zeigt sich uns. Er schenkt uns die Gemeinschaft miteinander und wegen mir auch mit Fisch darf er uns stärken für das, wozu er uns dann sendet. Das dürfen wir mitnehmen. Amen.